Sozialistische Podcast von Linkswende. Du hörst Aufnahmen von unserem antikapitalistischen Marxismuskongress 2024 in Wien. Ein Wochenende lang haben internationale Gäste und AktivistInnen aus Österreich aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Linke diskutiert. Weitere Details und Hintergrundinfos zu den behandelten Themen findest du auf linkswende.org, unseren Facebook-, Instagram- und Twitter-Kanälen und in den Shownotes. Du willst selbst aktiv werden oder mehr über Linkswende erfahren? Dann melde dich auf linkswende.org für den Newsletter an und wir versorgen dich mit allen Infos zu Aktionen, Protesten oder Veranstaltungen. Oder schreibe uns eine Mail an linkswende@posteo.de oder auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Es ist so, dass ich zwei wunderbare Sprecher hier habe. Das eine ist Wieland Hobaum, der extra aus Deutschland gekommen ist zu uns von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten. Bitte begrüßen herzlich Wieland. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und ihr habt alle mitgekriegt, der Palästina-Kongress in Berlin, der eben massiv eben von Repression betroffen worden ist. Dein Engagement da drinnen als sehr zentrale Figur, aber nicht nur, sondern schon die ganze Zeit vorher, die du ja aktiv bist, macht dich einfach irgendwie auch so einen wahnsinnig spannenden Sprecher. Und ich denke mir, viele Fragen, die sich aufwerfen, werden in dieser Veranstaltung gut diskutiert werden können. Der zweite Sprecher ist Ron Oppenheim. Ron Oppenheim ist Linkswende-Mitglied und Gründungsmitglied von Not in Our Name. Not in Our Name hat sich im Dezember gegründet von jüdischen Aktivistinnen, die gegen die rechtsextreme Regierung Israel schon lange aktiv sind, aber auch und vor allem sich eben auch um die Anliegen der Palästinenserinnen, Palästinenser scheren und deren Befreiungskampf, die ja nicht erst eben, der nicht erst begonnen hat, seit diese rechtsextreme Regierung jetzt in Amt ist. Und von daher, ich freue mich sehr, Ron, dass du heute hier bei uns bist. Ich habe noch zwei Anmerkungen zu machen. Das eine ist, ich habe hinten eine Simultanübersetzung dank David Häuser. Das ist super nett. Warum hinten? Hinten, damit das Gemurmel eben sozusagen euch nicht stört im Vortrag. Aber sollte jemand eine Übersetzung haben möchten, weil Ron seinen Vortrag auf Englisch halten wird, ist bitte hinten rund um den David Häuser herzlich willkommen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen anderen, die Übersetzungen machen. Es ist wahnsinnig schwierig, eben irgendwie simultan zu übersetzen. Deswegen kann ich das leider auch nicht anbieten. Aber ich würde die Sprecher bitten, falls es euch möglich ist, aufzustehen, weil ich gehört habe, dass es manchmal schwierig ist, sonst hinten zu verstehen, was gesagt wird. Also wenn es euch möglich ist, dann wäre das unheimlich nett. Und wir werden bei den Sprechern ungefähr so 15, 18 Minuten Inputzeit geben. Dann übergebe ich an euch für Diskussionsbeiträge, Fragen und so weiter. Ich werde dann schauen, dass beide Sprecher im Schlusswort eben darauf reagieren können. Manche Fragen beantworten sich vielleicht sogar in der Diskussion schon. Also von daher, bitte habt keine Hemmungen. Überlegt euch eben irgendwie, was sind die Sachen, die euch so unter den Nägeln brennen. Ich denke, gerade bei dem Thema gibt es ja immer wieder einfach auch sehr, sehr viele Fragen, die sich hier stellen. Und wenn Menschen nachkommen, ich würde euch bitten, eben nach innen nachzurucken, damit eben irgendwie die Plätze gut aufgefüllt werden können. Ansonsten übergebe ich als Erster dem Wieland das Wort und ich sage herzlichen Dank, dass du da bist. Lieber Wieland, bitteschön, your stage.
Ja, danke. Ja, ein Stehen ist ein bisschen ungewohnt. Ich tue einfach mal so, als wäre es eine Demo. Ja. Dann ist, dann fühlt sich normaler an. Ja, ich wurde ja schon kurz vorgestellt, also Vorsitzender der Jüdischen Stimme, auch Mitglied der Revolutionären Linken, die sich letztes Jahr gegründet hat, aus der Spaltung von Marx 21 heraus. Aber die Jüdische Stimme gibt es schon eine ganze Weile, seit 20 Jahren. Und seit dem Oktober sind wir enorm gewachsen, weil einfach viele jüdische Menschen in Deutschland, die eben eine vernünftige Politik haben, das heißt eben nicht eine zionistische, es ziemlich schwer erträglich finden, auch wie ihre Identität missbraucht wird und dass auch in jüdischen Räumen es leider wenige Orte gibt, wo man diese Politik auch findet. Gut, ich werde ein bisschen über Geschichte sprechen und über die Linie zwischen Geschichte und Gegenwart. In 15 Minuten kann ich da natürlich nur ein paar Sachen anreißen, aber ich finde sie immer wichtig. Ich bin ein großer Befürworter eines geschichtlichen Verständnisses, zumal wenn es um einen Konflikt geht, der nicht irgendwie vor einem Jahr angefangen hat, sondern ja vor über 100 Jahren eigentlich. Und wo gerade auch man anhand dieser Geschichte Leuten, die nicht so viel darüber wissen und die vielleicht tatsächlich denken, dass es erst im Oktober losging, dass man ihnen dadurch auch bestimmte Sachen verdeutlichen kann, die in ihnen auch Erkenntnisprozesse über die jetzige Situation anstoßen können. Wenn man ihnen zum Beispiel erklärt, dass entgegen der verbreiteten Vorstellung, dass die Gründung Israels und der politische Zionismus, dass sich das alles irgendwie aus dem Holocaust heraus ergeben hat. Diese Assoziation ist ja enorm stark, vor allem in Deutschland. Wenn man ihnen klar macht, dass schon Jahrzehnte vorher, zwar als Reaktion auf Antisemitismus, das muss man auch nicht aus den Augen verlieren, aber eben auch als dezidiert koloniale Bewegung der politische Zionismus losging und dass es da auch immer darum ging, dass die Protagonisten, allen voran Theodor Herzl erstmal, dass sie auch immer die Unterstützung der imperialistischen Mächte gesucht haben, in deren Interesse es ja auch war, dann diese Machterweiterung im Nahen Osten zu haben. Vor 100 Jahren war es Großbritannien, seit den späten 60er Jahren, seit dem Sechstagekrieg eigentlich ist es Amerika, es ist immer noch Amerika und wie auch kurz vorhin erwähnt wurde, darf man nicht vergessen, bei allem übermäßigen Einfluss, den auch tatsächlich Lobbygruppen haben in verschiedenen Ländern, darf man nie vergessen, dass der Grund dafür, dass die diesen Einfluss überhaupt haben können, die Tatsache ist, dass sie Verfechter einer imperialistischen Politik und Agenda sind. Und dass wenn etwa die USA unbedingt Israel verteidigen wollen, dann verteidigen sie sich selbst und die eigene imperialistische Politik. Und aber auf eine Weise, die manchmal für sie an die Grenze des Zumutbaren kommt. So dass es eigentlich auch seit Jahren amerikanische Politiker gibt, und ich meine jetzt nicht nur irgendwie linke Progressive, die wirklich sagen, Leute, das ist nicht mehr ein Vorteil für uns und für unsere Politik, Israel als unseren Verbündeten zu haben, weil Israel nur Probleme mit allen Nachbarn macht und am Ende kommt uns das noch teuer zu stehen. Aber leider sind wir noch nicht an dem Punkt, wo diese Erkenntnis oder wo die Herrschenden dort auch bereit sind, entsprechend zu handeln. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung auch, durch die Klage Südafrikas, dass eben auch immer mehr die sogenannte internationale Gemeinschaft auch sich von Israel distanzieren wird. Und dass irgendwann ein so enges Bündnis mit Israel eigentlich nur noch schlecht sein wird fürs Image. Weil eben auch europäische Länder nach und nach, je länger dieser Genozidvorwurf auch im Raum steht, auch wenn das endgültige Urteil erst in einigen Jahren wahrscheinlich kommen wird, dass immer weniger Länder eigentlich noch wirklich enge Beziehungen zu einem Staat haben wollen, über dem dieser Vorwurf schwebt. Weil es gibt ja viele Ebenen auch von Beziehungen, von Zusammenarbeit, ob das jetzt wissenschaftlich, kulturell, wirtschaftlich ist. Israel genießt ja viele Privilegien, die eigentlich sonst europäischen Ländern gelten, in Abkommen und Zusammenarbeiten mit der EU. Und nach und nach, ich glaube sehr fest daran, dass nach und nach eben diese Vorteile allmählich schwinden werden, weil letztlich diese anderen Länder nicht auf der Seite des Genozids in der öffentlichen Meinung stehen wollen, auch wenn sie weiterhin Waffen etwa für Genozid produzieren. Aber wo wir von Genozid sprechen, will ich auch nochmal auf die Wichtigkeit dieses Begriffs und auch anderer Begriffe hinweisen. Weil es ist ja eher üblich, von dem Krieg in Gaza zu sprechen. Manche, oder im Mainstream heißt es eigentlich den Israel-Hamas-Krieg. Als ob es irgendwie nur darum ginge. Und da muss man dem immer wieder entgegenhalten, dass es nicht, also um Selbstverteidigung geht es sowieso nicht, aber auch nicht ein Krieg nur gegen einen militärischen Gegner, sondern gegen diese ganze Bevölkerung und gegen diesen Ort, der ja auch übrigens durch diese intensive Zerstörung auch ökologisch nahezu unbewohnbar gemacht wird. Also da wird eigentlich so ziemlich selten in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, dass es nicht nur Genozid ist, sondern auch Ökozid. Wirklich, was da an Unmengen einfach von Bomben abgeworfen werden, in einem Territorium, wo sowieso auch schon Trinkwasser kaum vorhanden ist und auch Kläranlagen größtenteils nicht funktionieren können, weil eben Stromgeneratoren zerstört wurden und so weiter. Aber eben an diesem Begriff festzuhalten und ihn wirklich auch offensiv anzuwenden, um zu zeigen, es geht hier nicht nur um eine militärische Auseinandersetzung, es geht um etwas Gezieltes. Und man will da einfach dieses Volk als zusammenhängende Gemeinschaft zerstören und ihre Lebensgrundlagen zerstören. Und nicht nur materiell, nicht nur die Nahrungsmittel, sondern auch die Universitäten, die Schulen, die Moscheen, die Kirchen, die Bibliotheken. Vor ein paar Tagen haben gerade israelische Soldaten stolz Fotos veröffentlicht, wie sie eine Universitätsbibliothek verbrennen. Bücherverbrennung. Also da hat auch ein paar Assoziationen. Sie scheinen irgendwie bemüht zu sein, geradezu Nazi-Vergleiche zu provozieren, die dann natürlich wieder als antisemitisch gelten. Ja, und gerade auch diese genozidale Absicht wird deutlicher, wenn man dann nochmal den geschichtlichen Blick einbringt und sieht, dass auch die Nakba von 1948, beziehungsweise ab Dezember 1947, dass sie auch keine Handlung oder kein Kollateralschaden aus einem Krieg heraus war, so wie es auch häufig dargestellt wird, sondern von langer Hand geplant. Also dass es schon in den 30er Jahren auch Briefe von David Ben-Gurion gab, in denen er davon sprach, die ganzen Araber zu verjagen. Oder dann auch gezielt dann Terrorakte einzusetzen, um Flucht eben zu provozieren. Und das auch schon vor Ben-Gurion, auch Herzl, sehr genau wusste, entgegen diesem Slogan, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, dass es sehr wohl da ein Volk gab in diesem Land. Und ja, es gibt das Volk immer noch, aber es soll es nicht mehr geben. Und so wie damals auch die Vertreibung von langer Hand geplant wurde. Das kann man sehen anhand der Tatsache, also das wurde sehr genau natürlich von Ilan Pape, dem Historiker, rekonstruiert in seinem Buch Die ethnische Säuberung Palästinas, wobei es auch wichtige Vorläufer gab wie Walid Khalidi, den palästinensischen Historiker, auf den sich Pape auch oft beruft. Es zeigt, wie detailliert auch wirklich diese Sachen geplant wurden. Dass zum Beispiel Dörfer ausgekundschaftet wurden, dass eben Agenten da hingingen, um zu schauen, okay, wie groß ist das Dorf, wo sind die Eingänge, wie viele Männer gibt es hier, die noch so im kampftauglichen Alter sind. Und diese Agenten, sie ließen sich auf einen Kaffee einladen. Also es ist wirklich, es geht derartig gegen alles, was in dieser Mainstream-Vorstellung von Zionismus als Selbstbestimmung und Selbstverteidigung jüdischer Menschen geht. Es geht wirklich eklatant gegen all das. Es war eine detailliert geplante Vertreibung damals. Und bevor der sogenannte Unabhängigkeitskrieg überhaupt anfing, im Mai 1948, waren schon über 300.000 Palästinenser vertrieben worden. Und es hat ja auch schon Massaker wie in Deir Yassin im April gegeben. Und letztlich ging das alles bis Mitte 1949. Und wir kennen die Zahlen, ungefähr 750.000 waren vertrieben worden, ungefähr 10.000 getötet. Und 531 Dörfer und Städte wurden vernichtet. Und auf ihren Ruinen wurden teilweise auch die Kibbuzim errichtet, die dann so als Paradebeispiele des Arbeitersozialismus, Arbeiterzionismus angeführt wurden. Und es ist auch äußerst symbolisch, dass es schon immer auch Teil des zionistischen Projekts war, Bäume dort zu pflanzen, weil diese Bäume nämlich die Ruinen dieser Dörfer versteckt haben. Und es ist leider so, dass auch viele Juden und Jüdinnen als Erwachsene erst dann begriffen haben, dass zum Beispiel so Sammelbüchsen, die sie vielleicht in ihren jüdischen Schulen oder Synagogen hatten, Büchsen für den Jewish National Fund, wo es hieß, ja, Bäume pflanzen in Israel oder Palästina, je nach Zeitpunkt. Das klingt ja wie eigentlich was Gutes. Das klingt ja nicht nach irgendwie Krieg, Besatzung, Massaker, Vertreibung. Aber diese Bäume selbst wurden zu einem Instrument des Kolonialismus. Es war wirklich auch eine pflanzliche Kolonisierung. Und eine weitere Symbolik kommt auch noch dazu, wenn man bedenkt, dass das auch europäische Tannen waren, die eigentlich überhaupt nicht für dieses Klima und diese Geografie geschaffen waren. Das heißt, sie wurden wirklich so von außen eingepflanzt und aufgrund der klimatischen Bedingungen auch, der Trockenheit und der Hitze, fangen diese Bäume auch oft Feuer. Das heißt, irgendwie diese Inkompatibilität zwischen den Kolonialbäumen und dem Land, also das ist eigentlich eine Symbolik, dass sowas kann man nicht erfinden. Es ist immer wieder frappierend, wenn sich solche Zusammenhänge ergeben. Und das heißt, das zionistische Projekt, auch wenn es in den ersten Jahren verschiedene Entwürfe gab, die jetzt nicht mit einer ethnisch bestimmten Herrschaft zu tun hatten, auch wenn es manche gab, die eher eine kulturelle Blütezeit des modernen Judentums auch, dass die sich das vorgestellt haben. Das, was sich durchgesetzt hat, war eben ein militanter politischer Zionismus, dem es um Herrschaft und Unterdrückung ging. Und diese Orientierung, also sie war einfach in der DNA des politischen Zionismus. Das heißt, egal wie liberal die Politiker seitdem sich gegeben haben, dies war einfach immer der Kern. Und das, man sieht auch jetzt in den letzten Jahren, also vor dem 7. Oktober waren ja gerade auch diese vielen Proteste in Israel gegen die ja, besonders rechtsextreme Regierung. Aber diese Regierung hatte zwar die Politik zum Beispiel in den Siedlungen zugespitzt, aber das war ein quantitativer Unterschied, kein qualitativer. Sie haben keine neuen Ideen verfochten, sie haben nur das zugespitzt, was schon längst da war. Und wo auch Politiker des sogenannten liberalen Lagers damit angegeben haben, dass sie etwa Gaza in die Steinzeit zurückgebombt haben. Das heißt, hier sieht man dann auch, wie dieses falsche Verständnis von liberalen Werten sich dann auch in der Rezeption dieser Situation in Europa und im sogenannten Westen widerspiegelt. Wo es nämlich heißt, dass man in Israel diese liberalen Werte verteidigt, indem man gegen die Extremisten auf die Straße geht. Aber bei diesen Demos waren ja teilweise einfach Leute dabei aus dem auch militärischen Establishment, die selber einfach haufenweise Blut an den Händen hatten. Das heißt, im Grunde wäre dieses Falschbewusstsein der hiesigen Liberalen auch vielleicht zu einem Teil dadurch aufzuklären, dass man darauf zeigt, wie sehr dort auch der Liberalismus auch als benutzt wird, um eine eigentlich schon immer genozidale Politik zu verschleiern und zu verteidigen. Und ja, deswegen ist es immer wichtig zu betonen, dass der jetzige Genozid, auch wenn das Ausmaß der Zerstörung und der Massaker bisher beispiellos war, dass trotzdem es eigentlich eine logische Konsequenz aus dem Zionismus ist. Dass dies auch laut Ilan Pape vermutlich die Endphase dieses Prozesses ist. Er spricht von einem letzten Kapitel des Zionismus, wobei er auch betont hat, dass auch ein letzter Kapitel ein ziemlich langer sein kann. Und ich weiß genauso wenig wie ihr, wie lange auch der Genozid weitergehen wird und was daraus folgen wird. Aber ich finde auch in unserem Aktivismus, und damit meine ich jetzt nicht wirklich den veritablen Aktivismus auf der Straße oder im Camp oder so, sondern auch vielleicht nur Gespräche mit Familie und Bekannten, die nicht im Bild sind. Auch das ist schon eine Art Aktivismus. Und dass wir da einfach immer wieder darauf zeigen müssen, warum dies ein Genozid ist, warum es nicht ein Krieg ist und warum auch wir eine Verantwortung haben, darauf hinzuweisen und was dagegen zu machen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Wieland. Ich sage nur Punktlandung, auch vom Timing her. Ich bewundere dich sehr. Ich übergebe dem Ron von Not in Our Name und Instagram das Wort. Und ihr habt im Anschluss dann die Gelegenheit, Fragen, Debatten einzuwerfen. Ron, ich weiß nicht, geht das für dich aufstehen oder ist das blöd?
Ich kann aufstehen.
Deine Mutter wird dich sehr lieben, sie war interessant.
Hallo dahin. Ja, ich kann aufstehen, leider ich sehe nicht so gut, so ich muss das Papier ziemlich nah zu mir halten. So, ja, aber ich wechsle jetzt zu Englisch, weil das schaffe ich nicht auf Deutsch. So, first of all, thank you very much for being here and for giving me the opportunity to speak. And thank you, Wieland, everything you said, I can only agree with all the way. I have to say, there is a bit of an overlap, but I think there's also a difference in terms of how deep I think...
Sorry, could you maybe raise your voice just a little bit?
Yeah, I will do my best. And just let me know if it's not loud enough, all right? Because I want to go into history a little bit. But before that, Because we all know what's going on now, and I don't think I need to tell anyone in this room about what's going on now. I think if you're here, it's because you know what's going on, and because you're shocked about it and horrified about it. And so I'm just going to assume everyone knows the facts of what's going down today. And I'd like to start sort of in the present, because I come from Israel, actually. I was born in Israel. Most of my family lives in Israel. I have friends in Israel. And so when October 7th was happening, I have to admit I had like a lot of crazy, strong, mixed feelings. Nothing about it surprised me. Okay, like there was no surprise for me. A lot of people were shocked, and I was like, okay, it's not a surprise. I understood it. I understood, okay, this is a reaction to decades and decades of hard Israeli repression, of hard Israeli policies, of completely massacring, tormenting the indigenous population. And at the same time, like I hated to see civilian deaths. I hate seeing civilians dying. Doesn't matter where, who. Friends and family. Of course, there was concern. I think that's just natural. But the biggest feeling I had that day and the following days was just a lot of anger. And I was really, really angry at Israel, because it had created, obviously, the situation on the ground which brought us to this point. It had created the situation on the ground, which is why October 7th happened in the first place. And that's why all these people had to die. And now many, many, many more. And so I was super angry. I had a bit of this like, well, you know, I told you so kind of feeling, because I've been in this game for about 20 years. And it was obvious to me that what's happening, where things are leading to. And it was obvious to me that if Israel was concerned about civilians, it would have taken, it would have behaved very differently much earlier. And if it was concerned about civilians, it would have immediately opened negotiations and would have immediately started dismantling its military occupation. Of course, it didn't do anything because it doesn't care about civilians. So I was extremely pissed off, and I was immediately also very worried about the population in Gaza, because immediately I knew, okay, the reaction to this is going to be something like we have never seen before. I immediately thought, okay, we're probably going to look at like 30,000 plus. Like, this was just at the moment what I was thinking, and I said, so I was very, very worried at the same time. And at the same time, I had this feeling that this is the beginning of the end. This is a moment of point of no return. The status quo that was until here will not be returned. Things are going to change. This is too big of a moment for things to just be swept under the rug and continue as if nothing had happened. And since then, everything we've seen since then, in the months since then, I think is on such a scale that it doesn't matter that the governments, the media, how they're trying to downplay and cover it up. I mean, I think we all see it, and if we see it, you can bet millions more see it. So this has been a game-changing situation, and this is the beginning of the end. And I'll get back to that, but I do want to go back now about 70, 80, 90, 100 years to the past, sort of as like Wieland did, and talk about the point, hammer home this point that I said nothing surprised me. Nothing surprised me because I have an understanding of the logic of Israel. Like, Israel is operating under a logic, and that logic is Zionism. And Zionism is a colonialist settler ideology. So it's inherently racist and supremacist. And to touch on, strengthen something Wieland said, it could be that at the beginning, 100, 120 years ago, there were small groups of nice Zionists who had nice ideas, but, you know, it was inconsequential. I have to judge the movement by facts on the ground, by the history and what actually happened. So I just want to throw out a few quotes to highlight this. So Theodor Herzl, for example, he wrote that Israel would be a sector of the wall of Europe against Asia. We shall serve it as outpost of civilization against barbarism. So already we see this sort of you know, Europe is civilization, Asia barbarism, okay? Zev Jabotinsky wrote, reconciliation with the Arabs is out of the question now or in the future. Without an armed force, colonization is impossible. Moshe Dayan, who became chief of staff with Ben-Gurion, under Ben-Gurion, wrote, we are a generation of settlers. Without the steel helmet and the gun barrel, we cannot plant a tree or build a house. So we've already had the word colonialist and settler in these quotes of the people, the pioneers and early leaders of this movement. That now people are saying calling a colonialist settler is anti-Semitic or whatever. I mean, it's absurd because these guys freaking wrote it in their diaries, okay? David Ben-Gurion quoted, I am for compulsory transfer. I see nothing immoral in it. Transfers the idea of pushing out the Palestinians into the neighboring countries, right? The only solution is to transfer the Arabs from here to neighboring countries. Not a single village or single tribe must be let off. Okay, so that's what Bilan was saying. This was a planned operation of ethnic cleansing. There is a need for strong and brutal reaction. We need to harm them without mercy, women and children included. So what we're seeing today, right? Like, doesn't that sound very appropriate to what we're seeing today? So this was said already 80 years ago, 90 years ago. All right, there's nothing new about this. So, you know, ethnic cleansing is a means to an end for a colonialist settler ideology. It's pretty much that simple. And when you understand the ideology, nothing that's happening should surprise you, right? I just want to quickly go into the run from the history to understand how we got to today, because I don't have to say too much now because a lot of facts were already given. But the Nakba, I mean, some, these facts are not disputed. Around 900,000 Palestinians were ethnically cleansed. After at the end of the war in 48, Israel controlled 78% of the land. All right, we're skipping up 20 years ahead to 1967. This is when Israel conquered and began occupying the West Bank and the Gaza Strip. And during that war and after, 300,000 Palestinians were ethnically cleansed from the West Bank and the Gaza Strip. So that's the second largest ethnic cleansing. Skipping ahead 20 years later, the first Intifada, which was an uprising, a popular uprising from the frustration, I believe, of living under military occupation with no end in sight. And the result of that was Israel killed 1,000 Palestinians, including 240 children. Now we're going to jump to the second Intifada. Okay. Actually, we're not going to do that because I don't have enough time. But I will point out, so I mean, very quickly, there was another uprising because of the failures of Oslo, in which 4,700 were killed. Then there was, you know, Operation Cast Lead again in Gaza, which 1,400 were killed. Protective Edge, 2,300 were killed, and the Great March of Return, in which 13,000 were wounded and 189 killed. But you see, like, a progression of ethnic cleansing, a progression of severe oppression. So, and this brings us back to the current point, where if you've been just monitoring this, you see the escalation. There was no surprise in what's happening. Now, getting back to the beginning of the end, right? Because I think we all, I mean, we both agree that this is the beginning of the end. You know, Mbappe is saying this is the last chapter of Zionism. So, I mean, I think we're going to see three things now. We're going to see continued resistance from the Palestinians despite the harshest repression they've ever faced. We're going to see a massive shift in public opinion globally. And the fact, actually, that the ICJ and ICC have already indicated taken on cases on genocide, issued warrants, and so on and so forth, is already a huge shift. And we're already seeing the largest global movement, and I think this movement isn't going anywhere and will continue to apply pressure. And I think these three things are going to bring real change. And I'm just going to take a quote from Ilan Pape. He says, there are transformations in the world public opinion, position of governments in the global south and among the Jewish communities that indicate that there is a possibility for an alliance that will be more effective than in the past to help the Palestinians obtain their goals of liberation, decolonization, and survival. And he talks about the three pillars of the Zionist society: military, which is dependent on U.S. power, which is diminishing; social coherence, which is basically non-existence, because a society that's only held together by the hate of Palestinians, so this is unsustainable. And the most important one is legitimacy. And Israel gets its legitimacy from the governments of the global north. But it has lost the support of the civil societies. And I think that is the biggest one. So I think that very soon Zionists will be the minority as more and more Jews distance themselves from the brutality of Israel. I think at some point Israel will become more of a liability than an asset to the U.S. and the West. And I think, going back to those court cases, I think that's the beginning of this. And I think more and more countries are going to turn against it and just not be able to support it anymore. And I think more and more countries will face pressure from people like us, from the movement, to stop supporting Israel. I think we're already seeing movements putting pressure. I think we're seeing a lot of clashes happening. And the big thing is, if there would be, you know, neighboring countries manage to get their governments, go against their government, this would be a game changer in the whole situation, and things could change very, very quickly. But no matter what happens, this is the beginning of the end, and we have to make sure, we have to keep putting the pressure on, we have to keep making sure that things go in this direction, and I have no doubt that that within 10 to 20 years, we're going to see a different reality. Thank you.
Eine Aufnahme vom antikapitalistischen Marxismus-Kongress 2024. Wann die nächsten Veranstaltungen und Aktionen anstehen, wofür Linkswende steht und wie man bei uns mitmachen kann, erfährst du auf linkswende.org oder du schreibst uns an linkswende@posteo.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle sie gerne weiter und abonniere den Marxismus-Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis bald.